Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Bettina Köster. Schön, dass Sie dabei sind. Autoritäre Staaten mögen keine kritischen Stimmen, das wissen wir. Trotzdem ist es immer wieder verblüffend, zu welch rigiden Mitteln Staatschefs greifen, wenn Mängel in ihrem Land aufgezeigt werden. So geschehen gerade in Venezuela. Was genau passierte, hören Sie gleich. In Russland gibt es schon lange keine regimekritischen Berichte mehr zu lesen, hören oder sehen. Nun soll ein Satellit helfen, den Exilmedien wieder Gehör zu verschaffen. Auch dazu hören Sie mehr in den nächsten 25 Minuten. Und am Ende der Sendung schauen wir noch nach Frankreich. Dort ist eine Initiative erfolgreich gegen Werbung auf rechtsextremen Plattformen unterwegs. Aber erstmal geht's nach Venezuela.
Si vives en un país corrupto, te apuesto lo que quieras a que eso te complica la vida muchísimo.
Das spanischsprachige Fernsehprogramm der Deutschen Welle in Venezuela. Eine Reportage über Korruption im Land und Venezuelas Staatschef Maduro reagiert prompt. Er verbannte das Programm aus dem Kabelnetz und nannte den Auslandssender Deutsche Welle ein Nazi-Medium. Maduro spricht von einer Kampagne gegen sein Land. Und wie reagiert die Angeklagte, also die Deutsche Welle, darauf? Ich habe mit Nadja Scholz, Programmdirektorin des deutschen Auslandssenders, gesprochen. Und meine erste Frage an Sie, was haben Sie jetzt unternommen?
Wir haben natürlich protestiert. Das ist der erste Schritt, den wir unternommen haben und die Regierung aufgefordert, ihre Entscheidung zu revidieren. Aber ehrlich gesagt gehe ich davon aus, dass sich das Maduro-Regime jetzt nicht umstimmen lassen wird. Die Wahlen wurden ja gerade bekannt gegeben, sind für den 28. Juli festgesetzt und vermutlich wird Maduro seine dritte Amtszeit sichern wollen. Und das Land steckt natürlich in einer schweren Krise, gerade politisch wie wirtschaftlich. Es ist völlig untergewirtschaftet, es ist hochkorrupt und mehr als 7 Millionen Menschen haben das Land schon verlassen. Das ist ungefähr ein Fünftel der Bevölkerung. Und wir kennen dieses Drehbuch, was wir gerade dort sehen, auch aus anderen autoritär geführten Ländern, insbesondere vor den Wahlen herrscht da natürlich immer große Nervosität. Die Opposition wird dann unterdrückt und eben auch wird die Pressefreiheit so stark wie möglich eingeschränkt. Und das stören wir als Deutsche Welle mit unserer unabhängigen Stimme natürlich.
Das heißt, Sie gehen davon aus, dass nach den Wahlen Sie wieder ins Kabelnetz zurückkommen?
Ich glaube, wenn wir einmal raus sind, muss das nicht sein, aber es kann auch passieren. Also wir hatten zum Beispiel 2019, als auch diese politische Krise in Venezuela war, sind wir auch schon mal rausgenommen worden aus dem Kabelnetz. Das hat ungefähr eine Woche gedauert und danach waren wir wieder zurück. Das wird in meinen Augen jetzt unbedingt nicht der Fall sein. Schon Chavez hatte ja angefangen und Maduro hat das fortgesetzt, die Pressefreiheit nach und nach einzuschränken. Also so viel Hoffnung habe ich nicht, aber Hoffnung bleibt natürlich auch immer doch dann, dass wir vielleicht wieder reinkommen.
Wie verbreitet ist denn das spanischsprachige Programm in Venezuela?
Wir sind sehr verbreitet da. Unser TV-Angebot hatte 19% Reichweite. Das ist eine sehr beachtenswerte Reichweite. Aber wir sind nicht nur mit dem TV-Angebot in Venezuela und deshalb sind wir jetzt nach wie vor auch noch zu erreichen. Wir haben ein umfangreiches Angebot auf unserer Homepage und natürlich auch ganz viele Angebote in Social Media, also Twitter, Facebook, YouTube. Und da werden wir sehr stark frequentiert. Also viele Nutzerinnen und Nutzer schätzen unser Angebot sehr und wir haben gute Reichweiten.
Das heißt, digital gibt es noch keine Blockaden?
Nein, digital gibt es derzeit keine Blockaden.
Bei einem Besuch des russischen Außenministers in Venezuela vor einem Jahr hat Lavrov für gemeinsamen Widerstand gegen den Westen geworben. Wird dieser Einfluss jetzt über dieses Sendeverbot bei Ihnen spürbar?
Ja, man kann das natürlich als eine dieser Folgen eben auch werten, was jetzt gerade passiert. Also der westliche Einfluss soll zurückgedrängt werden in Venezuela. Die USA sind schlecht gelitten. Wir als Partner auch der USA sollen natürlich auch da nicht so stark vorkommen. Und was wir auch beobachten, ist, dass auch der russische Auslandssender RT da sehr stark Boden versucht zu gewinnen in Lateinamerika insgesamt, aber vor allem auch in Venezuela, einfach durch starke, massive Flutung von Social Media, neuen Kanälen etc. Das heißt, wir sehen, da ist so ein bisschen der Kampf der Narrative ausgebrochen und der ist immens, aber wir stehen ganz gut da.
Gibt es eigentlich noch andere unabhängige Stimmen in Venezuela derzeit?
Ja, es gibt auch andere Auslandssender noch, und aber auch CNN zum Beispiel trifft es immer wieder Sperrungen. Also ich würde sagen, das Maduro-Regime ist schon stark dabei, die Stimmen der Unabhängigkeit zu unterdrücken. Aber es gibt sie noch, und wie gesagt, gibt es uns auch noch. Es betrifft ja erstmal nur TV.
Sagt Nadja Scholz, Programmdirektorin des Deutsche Welle Fernsehens. Das spanischsprachige Programm wurde aus dem venezolanischen Kabelnetz genommen wegen eines Berichts über Korruption im Land. Auch aus Russland kennen wir dieses rigide Vorgehen. Wer sich in Russland jenseits der staatlichen Medien informieren möchte, der oder die hat schlechte Karten. Regimekritische Medien sind schon lange aus dem Land vertrieben. Darüber haben wir hier auch schon öfter berichtet. Doch nun scheint es doch noch einen Lichtblick zu geben. Reporter ohne Grenzen hat in Kooperation mit der Europäischen Union eine Wende eingeleitet. So sieht es aus. Seit gestern haben russische BürgerInnen die Möglichkeit, 25 Exilmedien über ein satellitengestütztes Senderpaket abzurufen mit dem Namen Swoboda, also auf Deutsch Freiheit. Vor der Sendung habe ich mit Birger Schütz gesprochen. Er ist bei Reporter ohne Grenzen Referent für Osteuropa, Russland und Zentralasien. Und ich habe ihn gefragt, über welchen Satelliten das Programmpaket der russischen Exilmedien denn ausgestrahlt wird.
Das ist der französische Satellitenbetreiber Eutelsat, der das Programm ausstrahlt. Er hat zuvor auch russische Staatskanäle ausgestrahlt, die auch in Russland empfangen wurden oder von russischsprachigen Menschen. Und wir senden jetzt auf diesen Frequenzen, auf denen es vorher die Staatskanäle gab, strahlen wir jetzt unabhängige Medien aus.
4,5 Millionen Haushalte können in Russland erreicht werden, schreiben Sie in Ihrer Pressemitteilung. Die Vereinten Nationen schätzen die Einwohnerzahl Russlands auf knapp 144 Millionen. Das heißt, das ist ja ein kleiner Teil nur, der da erreicht werden kann.
Zunächst wohnen ja erstmal mehrere Einwohner in einem Haushalt. Andererseits 4,5 Millionen ist jetzt erstmal nicht so viel, das stimmt, aber das sind die Ausgangszahlen. Das sind die Leute, die zuvor über diesen französischen Satelliten den russischen Staatskanäle empfangen haben. Und wir hoffen natürlich auch darauf, dass das ein attraktives Angebot ist, was sich dann auch umspricht und wo dann auch mehr Leute einsteigen und das konsumieren.
Wie können Sie denn sicher gehen, dass dieses Programm via Satellit auch weiter gesehen werden kann? Denn man muss ja eigentlich damit rechnen, dass von russischer Seite da auch wieder Blockaden oder Ähnliches eingerichtet werden.
Blockaden und Schließungen und so weiter, das sind ja bisher Phänomene, die sich vor allen Dingen auf Berichterstattung im Internet beziehen. Und das geht beim Satelliten nicht so ohne weiteres. Da sind uns bisher auch keine Fälle bekannt. Ein anderer Punkt ist, dass der Satellit auch mit einer sogenannten Anti-Jamming-Technik ausgestützt ist. Eine Technik, die verhindern soll, dass Kanäle blockiert werden können.
Die Medien, die dort zu erreichen sind, sind ja regimekritisch. Sind da welche dabei, die auch hier schon populärer sind bei uns in Deutschland, also die wir auch schon kennen?
Da ist zum Beispiel, was in Deutschland sicher bekannt ist, die Novaya Gazeta, beziehungsweise ihr Ableger in Riga dabei. Andererseits haben wir zum Beispiel auch den russischsprachigen Dienst der Deutschen Welle, die ja ein renommiertes Auslandsmedium ist. Der russischsprachige Dienst, der wurde schon kurz vor dem Beginn der Invasion aus Russland rausgeworfen. Und insofern haben wir ja eigentlich renommierte Medien auch dabei.
Wer zahlt denn die ganze Sache? Denn das kostet ja auch immer Geld, so einen Satelliten zu bestücken und ausstrahlen zu lassen.
Tatsächlich zahlen wir als Reporter ohne Grenzen das Projekt. Und das läuft bisher darüber, dass wir auch Gelder einwerben von NGOs, von Privatpersonen, und wollen gern in Zukunft auch im öffentlichen Sektor ein bisschen mehr einwerben.
Mhm. Jetzt wollen Sie ja nicht nur Menschen in Russland erreichen, sondern auch in Nordafrika, im Nahen Osten. Wie wichtig ist das dort, dass es eben russischsprachige Menschen auch erreicht?
Das hat natürlich was damit mit zu tun, dass man, Russland ist weiterhin eine Fernsehnation und viele russischsprachige Menschen auch im Ausland bekommen ihre Informationen aus dem Fernsehen. Und das ist bisher überwiegend in Regimehand, ist von Propaganda und Desinformationen geprägt. Und da geht es darum, dass wir hier sozusagen eine Alternative setzen und Informationen, die nicht von Propaganda und Desinformationen geprägt sind, auf einer niederschwelligen Weise zugänglich machen.
Das heißt, dass Sie auch Russen und Russinnen erreichen können, die vielleicht auch im Exil leben oder auch ausgewandert sind, vielleicht schon vor der Regierung Putins.
Das heißt, das ist aber nicht unsere erste Zielgruppe. Die erste Zielgruppe sind tatsächlich Leute, die in Russland bisher weiterleben und zum Beispiel auch russischsprachige Menschen, die in den russisch besetzten Gebieten der Ukraine leben und auch russischsprachige Menschen, die beispielsweise in Belarus leben, kriegen hier ein alternatives Angebot.
Russische Exilmedien können seit gestern via Satellit empfangen werden. Birger Schütz, Referent für Osteuropa, Russland und Zentralasien bei Reporter ohne Grenzen, die das Ganze initiiert haben, hat uns informiert. Und ich habe noch einen passenden Hörtipp für Sie in unserer Sendereihe. Zur Diskussion heute Abend um 19.15 Uhr spricht meine Kollegin Sina Föhndrich mit Expertinnen über das Thema von Putin bis AfD sind wir Russlands Informationskrieg gewachsen. Mit dabei ist unter anderem auch unsere ehemalige Russland-Korrespondentin Sabine Adler. Joe Bidens Versprecher werden ja immer mal wieder medial in den Fokus gerückt. Mal nur beschrieben, mal ironisch kommentiert. Das hat Arno Orzesik inspiriert und er hat sich seine Gedanken zu sprachlichen Ausrutschern von Politikern gemacht.
Medias Res. Die Meinung von Arno Orzesik.
Falls Sie sich für sprachliche Delikatessen interessieren, kennen Sie vielleicht das YouTube-Video Edmund Stoibers gestammelte Werke. Es zeigt, um mit Nutzer Arthur 297 zu sprechen, den ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten in seiner Paraderolle als Jäger des verlorenen Satzes und führt zum Beispiel vor, wie Stoiber gludernde Lot und gludernde Flut geistesgegenwärtig zu lodernde Flut korrigierte. Ihm ging es halt oft so, wie es Heinrich Ernst I. bei YouTube formuliert. Wie soll er auch wissen, was er denkt, bevor er hört, was er sagt? Für Joe Biden dagegen gilt eher, wie soll er auch wissen, was er sagt, bevor er hört, was er denkt. Laut Washington Post hat der US-Präsident kürzlich behauptet, mit Helmut Kohl über den Sturm aufs Kapitol 2021 gesprochen zu haben. Da Kohl schon Jahre vor dem Sturm begraben wurde, stellt sich die Frage, ist Biden ein Medium, das mit den Toten reden kann? Dafür spricht immerhin auch sein Wahlkampfauftritt in Las Vegas vor 5 Wochen, dokumentiert auf dem YouTube-Kanal der FAZ. Biden erklärt dort, dass er auf dem G7-Gipfel vor 3 Jahren François Mitterrand, mausetot seit 1996, versichert habe, Amerika sei wieder zurück. Doch tatsächlich erwägt niemand ernsthaft, ob Biden paranormal begabt sein könnte. Stattdessen wird er hierzulande in die Heinrich-Lübke-Ecke gesteckt. Für die Vergesslichen unter uns. Das war jener Bundespräsident, der seine Redekunst durchaus überschätzt hat, wegen Zerebralsklerose jedoch teils entschuldigt ist. Und dass Lübke gleich geht es los mit Equal goes it loose ins Englische übersetzt haben soll, stellte sich später als fiese Erfindung des Spiegel heraus. Interessant indessen, was Malte Mansholt, Sternredakteur für Digitalthemen, beim Kurznachrichtendienst X entdeckt hat. Nämlich, dass dort Dan Patrick, republikanischer Vizegouverneur von Texas, postet, Joe Biden werde absichtlich in rhetorische Bredouillen gebracht, statt ihn risikoarm vom Blatt ablesen zu lassen. Und wer steckt dahinter? Laut Patrick, der tiefe Staat. Und wozu die Inszenierung? Damit Biden von Patzern verbeult, abdankt und die beliebte Michelle Obama gegen Trump antritt. Nein, bei Patrick, falls Sie das denken, wurde noch keine Zerebralsklerose diagnostiziert. Und offen bleibt sowieso, warum Donald Trump neuerdings ebenfalls oft patzt. Der Spiegel zitiert den Oberrepublikaner mit der Aussage, Putin hat so wenig Respekt vor Obama, dass er jetzt von Atomwaffen redet. Eine Diagnose, bei der laut britischem Guardian selbst eingefleischten Trumpisten das Klatschen im Arm stecken blieb. Doch Trump muss deshalb, um einen Klassiker des Ex-Weltfußballers Lothar Matthäus zu zitieren, den Sand nicht in den Kopf stecken. Er kann sich Amtsvorgänger George W. Bush zum Vorbild nehmen. Bush hat die US-Bürger unter anderem darüber belehrt, dass die ganz große Mehrheit unserer Importe aus dem Ausland kommt, und zog zweimal ins Weiße Haus ein. Irgendwie folgerichtig. Schon 2001 nämlich berichtete der Spiegel unter dem Titel »Putzige Patzer«, dass Bush sich sicher war, manchmal wachsen Flügeln Träume.
Es gibt ja ganz unterschiedliche Initiativen bei uns und natürlich auch im benachbarten Ausland, die gegen Hass und Hetze im Netz vorgehen. In Frankreich ist eine Gruppe von Aktivistinnen seit 7 Jahren sehr erfolgreich. Sie nennen sich Sleeping Giants, also schlafende Riesen. Die machen Unternehmen darauf aufmerksam, dass ihre Werbung in Medien gelandet ist, die mit extremistischer oder rassistischer Schlagseite berichten. Die Reaktion darauf? Viele Unternehmen kündigen dann dort ihre Werbeaufträge. Wie die Sleeping Giants genau vorgehen, das hat sich meine Kollegin Susanne Krause in Paris erklären lassen.
Ein YouTube-Clip von Sleeping Giants France. Darin zu sehen ist ein riesiges Mosaik aus lauter Firmenlogos. 2500 Unternehmen. Ihr gemeinsamer Nenner? Sie wollen keine Anzeigen mehr in Medien schalten, die Hassreden, Rassismus und Sexismus verbreiten. Zu verdanken ist das den Sleeping Giants. Wenn die schlafenden Riesen Werbespots von Markenfirmen in Medien entdecken, die Hass propagieren, machen sie dies über X, ehemals Twitter, publik. Denn zumeist wissen die Unternehmen gar nicht, wo ihre Anzeigen genau gepostet sind. Die werden von sogenannten Regiebetrieben dort platziert, wo die gewünschte Zielgruppe erreichbar scheint. So unterstütze gar mancher Luxuskonzern ungewollt Medien mit anstößigem Inhalt, sagt Sleeping Giants-Aktivistin Rachel Barnon, ein Deckname. Die Französin paraphrasiert, wie ihre Organisation Firmen darauf hinweist, dass deren Werbung am falschen Platz erscheint.
Hören Sie mal, Ihre Werbung ist auf diesem und diesem Website zu sehen. Sie wissen es natürlich nicht. Deswegen sagen wir und zeigen wir es Ihnen. Ist das okay mit Ihnen? Möchten Sie dort wirklich bleiben? Und sagen natürlich auch der Regie Bescheid. Schauen Sie, die platzieren Werbung auf dieser Webseite, die für Rassismus, Homophobie verurteilt ist. Passt Ihnen das wirklich als Klient, sollten Sie sich nicht davon zurückziehen, was in der Regel dann auch passiert.
Rachel Barnon und ihre Mitstreiter folgen dem Vorbild der Sleeping Giants in den USA. Die waren 2016 gegen das Webmedium Breitbart News angetreten. Damit befeuerte der Rechtspopulist Steve Bannon erfolgreich Trumps erstes Rennen um das Amt als US-Präsident. Sleeping Giants sorgte dafür, dass die Hauptfinanzquelle des Mediums, die Werbeeinnahmen, versiegte. Damals plante Bannon europäische Ableger von Breitbart News, um Rechtspopulisten in der EU Auftrieb zu geben. Anlass für die Gründung von Sleeping Giants Gruppen in Europa, darunter eine Sektion in der Bundesrepublik. Sie gewannen einheimische Konzerne und Organisationen wie Mercedes-Benz und den ADAC dafür, keine Anzeige bei Breitbart News zu schalten. Als sie aber von Rechtsextremen enttarnt wurden, lösten die Aktivisten ihre Gruppe auf. Drohungen erhält auch Sleeping Giants France.
Adresse aux Sleeping Giants venant chasser sur les côtes françaises.
Ein Beispiel, der YouTube-Clip von Les Corsaires. Zu sehen ist eine historische Fregatte mit Totenkopfflagge, wohl aus einem Videospiel abgekupfert. Darin erklären die Freibeuter in martialischem Ton Sleeping Giants France den Krieg.
Cessez vos belligérances, ou nous serons forcés de vous couler.
Beendet eure Kriegsaktivitäten, sonst müssen wir euch versenken. Der angedrohte Schuss vor den Bug aber gerät zum boomeranghaften Fangschuss, Als aufgedeckt wird, wer Le Corsaire finanziert, ein stramm rechtsausgerichteter Medienkonzern. Eine Anekdote, die Sleeping Giants France nur mehr Zulauf bringt. Gut 53.000 Follower zählt die Gruppe allein auf X. Bürgerinnen und Bürger, die den schlafenden Riesen Hassausbrüche in den Medien melden, die Konzerne auffordern, zu überwachen, wo deren Werbung läuft. All das sei völlig legal, stellt Eric Boutourelle klar. Der Abgeordnete der Regierungspartei Renaissance, Experte im Bereich Hass im Internet, erinnert an ein Gesetz von 1993. Das bestimmt, Werbenetzwerke, die Anzeigen platzieren, müssen ihren Kunden, also Firmen und Konzernen, mitteilen, wo deren Werbung geschaltet wird. Damit will der Staat gegen die Verbreitung von Hass im Internet vorgehen und die Finanzquelle von Hassmedien, die automatisch platzierte Werbung, austrocknen, erklärt Eric
Boutourelle.
Allerdings ist es sehr schwierig, einem Werbetreibenden vor Gericht nachzuweisen, dass er mit Anzeigen in bestimmten Medien bewusst Hassbotschaften finanziert. Das sehr originelle Vorgehen von Sleeping Giants France, Werbetreibende auf deren ungewollte Präsenz auf Hass-Webseiten hinzuweisen, ergänzt so unsere Rechtsmittel. Boutourelle hat Sleeping Giants für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Dank ihrer Kampagnen machten schon mehrere rechtsextreme Webmedien im Land pleite. Nun, das Motto der Gruppe lautet: Erwachte Riesen verfügen über kolossale Kräfte und sind nicht aufzuhalten.
Susanne Krause berichtete aus Paris. Nach dem mutmaßlichen Anschlag auf die Stromversorgung der Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin, wir haben es eben auch in den Nachrichten gehört, ist erneut das Wort Gigafactory in vielen Medien mündern. Annika Schneider meint, Achtung und Vorsicht bei diesem Wort.
Medias Res. Die geplante Gigafactory von Tesla ist das größte Industrieprojekt der letzten Jahrzehnte im Großraum Berlin.
Die größten Fragezeichen haben Anwohner und Umweltverbände stets beim Thema Wasser. Die Gigafactory soll so viel verbrauchen wie eine gesamte Kleinstadt.
Eine Tesla Gigafactory.
Die sogenannte Gigafactory.
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 Sagen und meinen. Der Sprachcheck.
Gigafactory, zu Deutsch Gigafabrik. Ein Wort voller Größenwahn. Und genau so soll der Begriff auch klingen. Erfunden hat ihn Tesla für seine Batteriefabrik in Nevada, die nach Firmenangaben einmal das größte Gebäude der Welt sein soll, das mit erneuerbaren Energien betrieben wird. Auch die Fabrik für Elektroautos in Brandenburg nennt Tesla nur Gigafactory. Dahinter steckt geschickte Firmen-PR. Eine Gigafactory, das ist kein einfaches Werk zur Herstellung von E-Fahrzeugen. Der Anglizismus klingt nach einer Anlage riesigen Ausmaßes, in der hochmoderne Technologien zum Einsatz kommen. Genau deswegen ist der Begriff nicht neutral, sondern ein Euphemismus. Journalistinnen und Journalisten, die objektiv über die Vor- und Nachteile der Tesla-Pläne berichten wollen, sollten lieber von einem Werk oder einer Fabrik sprechen.
Sagen und meinen. Der Sprachcheck bei Medias Res. Schuld war mein Hobby, Bilanz einer Familie. Über dieses Buch von Hans-Christian Dani hören Sie gleich mehr im Büchermarkt mit Dirk Furich, der nach den Nachrichten folgt. Und für das Team von Medias Res sagt Tschüss Bettina Köster. Haben Sie noch einen richtig schönen Nachmittag.